Hands-on-Selbstwirksamkeit-Erfahrungen fördern. Das sind die großen Punkte, die der Nachhaltigkeitsbildung eigentlich Standard sind und eben keine neuen Erkenntnisse. Das wissen wir eigentlich ja seit 250 Jahren.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, willkommen zurück. Unsere Sommerpause ist vorbei. Das heißt, ihr hattet ja jetzt auch nicht so richtig Pause. Wir haben ja zwei Folgen aus dem Archiv sozusagen hochgeladen. Aber wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Aber ja, die ist jetzt vorbei und euer Urlaub vermutlich auch. Mhm. Und selbst für die letzten Kinder und Jugendlichen enden ja jetzt auch in den nächsten paar Tagen die Ferien. Der perfekte Zeitpunkt also, um uns mal anzuschauen, was dort in den Klassenräumen eigentlich so passiert.
Ja, richtig. Eine Back-to-School-Folge, wenn ihr so wollt. Mhm. Aber keine Angst, ja. Ihr müsst jetzt heute nicht die Schulbank drücken. Aber für alle, die es noch müssen, steht ja in den letzten Jahren immer häufiger ein ganz neuer Themenkomplex im Lehrplan. Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Was es jetzt damit eigentlich so genau auf sich hat und was gute BNE bei der jungen Generation und darüber hinaus auch bewirken kann, das besprechen wir mal in der heutigen Folge.
Ja, und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hat man vielleicht nicht so genau die Vorstellung, was sich dahinter verbirgt, wenn man das noch nicht so kennt, sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Heißt jetzt auch nicht unbedingt nur, mit den Kindern rauszugehen, um Bäume zu umarmen und Käfer zu beobachten. Das kann durchaus Teil sein und ist ja auch eine sehr schöne Sache. Es geht hier aber tatsächlich insgesamt um ein deutlich komplexeres Anliegen. BNE besteht aus verschiedenen Inhalten, wie Umweltbildung, aber auch globales Lernen oder interkulturelle Bildung. Wir wissen, wir werden immer globalisierter, wir haben immer mehr miteinander zu tun, mit anderen Ländern. Und da muss man diesen Austausch natürlich auch fördern. Und laut dem Bundesministerium für Bildung und Forschung soll BNE Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen und jedem Einzelnen ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen. Denn mittlerweile wissen wir hoffentlich alle, dass Nachhaltigkeit ja viele verschiedene Bereiche umfasst, wie eben auch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen darstellen. Also wenn ihr euch die mal anschaut, da gibt es ja Ziele wie kein Hunger mehr, keine Armut, mehr Geschlechtergerechtigkeit, gutes Gesundheitswesen für alle, mehr Bildung und so weiter. Also das ist sehr vielfältig. Und BNE ist eben also ein Teilziel, eben mit Bildung, aber auch ein wichtiger Treiber für diese gesamte Agenda 2030, deren Kern wirklich diese UN-Nachhaltigkeitsziele sind.
Ja, genau. Jetzt soll aber BNE nicht einfach nur ein weiteres Fach auf dem Stundenplan sein, sondern bestenfalls sich möglichst vielfältig in die verschiedensten Bereiche integrieren und auch einfach immer mitgedacht werden. Also eben auch außerhalb des Unterrichts, bei ganz anderen schulischen Aktivitäten. Und da BNE sowohl ökologische, soziale als auch ökonomische Aspekte umfasst, finden sich dafür dann tatsächlich auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nahezu in jedem klassischen Schulfach irgendwelche Anknüpfungspunkte, an die man andocken kann. Und da ist natürlich auch einiges so an Toolset nötig. Oder anders ausgedrückt, SchülerInnen können da wirklich ganz verschiedene Kompetenzen entwickeln, also miteinander zu kooperieren, kritisch zu denken und zu hinterfragen, eigene Visionen und Zielbilder zu entwickeln, aber auch nicht zu verachten, auch Emotionen mit einzubeziehen, was ja oftmals, wie wir wissen, in linearem Unterricht jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also Dinge, die wir fürs Leben lernen sollten, im besten Fall während unserer Schulzeit, wo wir ja allesamt Heranwachsende sind und unsere Persönlichkeit entwickeln, damit wir dann am Ende da rausgehen und selbstständige, soziale und tatkräftige Mitglieder unserer Gesellschaft sein können. Da reicht natürlich der Frontalunterricht nicht. Wir können da auch ein Liedchen davon singen. Also viele von uns haben das bestimmt auch allzu oft, allzu viel erleben müssen. Sondern es steht da natürlich eine ganz andere Bandbreite einfach an Methoden dahinter.
Ja, und da wir aber beide jetzt nicht mehr aktiv in der Schulbildung unterwegs sind, wird es an der Stelle Zeit, dass wir uns jemanden dazu holen, der sich deutlich mehr mit BNE beschäftigt. Mhm. Und darum sprechen wir jetzt mit Jens Hepper, der jede Menge Erfahrung in diesem Bereich mitbringt.
Herzlich willkommen im Grünland, sagen wir an dieser Stelle an Sie, lieber Jens Hepper. Schön, dass Sie heute da sind und uns Rede und Antwort stehen zu diesem spannenden Thema der Umweltbildung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Sie haben ja schon beruflich so einige Stationen hingelegt und sich in den verschiedensten Bereichen auch weitergebildet. Wir waren ehrlicherweise ganz beeindruckt angesichts dieser Vita. Vielleicht mögen Sie uns die kurz einmal nachzeichnen. Also was waren so Ihre relevantesten Stationen?
Ich glaube, das begann tatsächlich in der allgemeinbildenden Schule. Ich hatte das ganz große Glück, dass ich in der Gesamtschule das Wahlpflichtfach Waldökologie belegen durfte, 4 Jahre lang, da relativ viel eben auch andere Ebenen kennengelernt habe, wie Unterricht auch stattfinden kann. Mhm. Danach ging es im Prinzip weiter ins Studium der Forstwissenschaft und Waldökologie, bedingt durch so ein bisschen wissenschaftliche Tätigkeit, kamen noch Agrarwissenschaften dazu und danach ging es dann weiter über Umweltbildung BNE ins Lehramt für die grünen Berufe und Biologie und jetzt seit ein paar Jahren Fachberater für berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung und nebenbei noch in der Forschung mit Lehrauftrag und Freizeitforschung, BNE, Agrar, didaktischen Bereich tätig.
Freizeitforschung, das heißt, Sie machen quasi einfach als Hobby sozusagen in dem Bereich Forschung, oder?
Genau, andere Leute gucken vielleicht Fußball oder beschäftigen sich mit anderen Themen und für mich ist dann eben so das Thema der Forschung im grünen Bereich, also ursprünglich mal reine Agrardidaktik, bloß mittlerweile eben auch sehr viel Nachhaltigkeitsbildung und Co. Mhm. Okay. Schwerpunktgeschichte.
Ja, cool. Ah, okay, total spannend. Wir hatten erst kürzlich eine Folge zum Thema Citizen Science und ich war ehrlicherweise auch ganz angetan, was für tolle Freizeitbeschäftigungen sich da in Wahrheit dahinter verbergen können. Also für alle, die noch nicht reingehört haben, vielleicht nochmal als Inspiration an der Stelle. Da gehen Sie ja auch schon dann quasi mit gutem Beispiel voran, wenn auch deutlich professioneller aufgestellt.
Ich habe die Folge auch tatsächlich gehört, fand sie auch sehr gut.
Ach cool, das freut uns.
Also was letzten Endes möglich ist, ich habe immer ein Bild vor Augen. Ich hatte lange Zeit auch einen Lehrauftrag an der Forstfakultät in Göttingen, habe ich aus Zeitgründen jetzt auch sein lassen. Und ich weiß noch eine Vorlesung, da kam ich in den Hörsaal rein und da saßen dann mehrere von ehemaligen Schülern von mir, mit denen ich Jahre vorher ein Projekt zum Thema Wildkatzenerfassung gemacht habe, was die dann teilweise noch 2-3 Jahre, nachdem das im Unterricht durch war, immer noch fortgeführt haben.
Ach, wie schön. Das ist ja richtig toll, wenn man das im Nachhinein auch noch mitbekommt, ne? Ja. Wenn man Jahre später die dann wieder sieht. Toll. Ich hätte noch eine Frage. Thema Schulfach Waldökologie. Das ist ja super speziell. Also sowas wurde bei mir an der Schule überhaupt nicht angeboten.
Leider nicht.
War das quasi so ein Einzelfach? War das irgendwie eine bestimmte Lehrkraft, die sich da gekümmert hat? Oder gab es mehrere solche Angebote bei Ihnen an der Schule? War das irgendwie ein spezielles Konzept? Oder
wir hatten im Ganzen 3 Lehrkräfte, die das mitbetreut haben. Teilweise auch im Sinne von Teamteaching, dass 2 zusammen das gemacht haben. Dann waren wir auch mit allen 3 auf Exkursionen für 2 Wochen. Also das waren so verschiedene Konstellationen, die es da gab. Das war noch teilweise auch die Zeit des Samstagsunterrichts in Niedersachsen.
Stimmt, ja.
Da hatten wir dann eben auch dann Waldökologie als Fach. Also das war hochinteressant und wie gesagt eine ganz andere Form von Schule. Das ging über Baumpflanzung, Gewässererkundung und Co. Also die haben im Prinzip das mit uns gemacht, woran die selbst, glaube ich, auch Interesse hatten, wenn man das so im Nachgang betrachtet. Aber es gab davon ein paar Gesamtschulen, die das auch angeboten haben. Also wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, am Anfang haben das einige Kommilitoninnen und Kommilitonen zurückgemeldet, dass die auch solche Fächer an der Schule hatten.
Ach super. Also bei mir an der Schule war tatsächlich sowieso sehr wenig, was über, sage ich mal, Standard Frontalunterricht und ein bisschen Gruppenarbeit hinausging. Also so Richtung auch so Werken oder so alles, was irgendwie ein bisschen mehr mit der Außenwelt zu tun hatte, fand nicht so viel statt, leider. Ach, ist auch ein bisschen schade,
ich
ja.
Ich habe mich jetzt nämlich gerade so zurückerinnert und das fand ich eigentlich ganz spannend, als Sie es erzählt hatten, Herr Hepper, dass ich wirklich im, ich glaube, Heimat- und Sachunterricht hieß das damals in der Grundschule, auch wirklich sehr regelmäßig Exkursionen unternommen habe. Oh. Was natürlich vielleicht auch so grundsätzlich an dieser bayerischen Dorfkindheit liegen mag. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das in den nächstgrößeren Städten auch so gepflegt wurde. Aber da erinnere ich mich auch tatsächlich ganz gerne zurück. Da habe ich wirklich so einiges fürs Leben gelernt.
Ja, meistens prägen sich dann ja solche Erlebnisse auch viel mehr ein oder auch die Lehrinhalte tatsächlich, ne, wenn man das mit so besonderen Erlebnissen dann auch verknüpft.
Ja, ja. Durchaus.
Da gibt es ja auch entsprechend Studien, dass diese Arbeit am Lernort eines wenigen Lernformate ist, was noch einen nachhaltigen Lerneffekt über den eigentlichen Unterricht hinaus hat. Also da gab es im Rahmen der Hattie-Studie zum Beispiel relativ viele Publikationen auch, die sich mit auseinandergesetzt haben. Was natürlich auch wünschenswert ist, wenn eben das Lernen über 6 Wochen hinausgeht, weil oftmals hat man die Situation, dass manche Sachen dann nach den 6 Wochen Sommerferien auch wieder verschwunden sind aus dem Gedächtnis.
Ja. Jetzt gibt es ja aber auch Schulen, die nicht nur ein Fach irgendwie anbieten oder da ein bisschen sich was Spezielleres überlegen als Lernformat, sondern es gibt ja auch tatsächlich seit mittlerweile fast 30 Jahren dieses Konzept der Umweltschule beziehungsweise mittlerweile internationale Nachhaltigkeitsschule. Was hat es denn damit auf sich? Welche Voraussetzungen muss eine Schule erfüllen, damit sie sich diesen Titel quasi verdient?
Das ist eigentlich relativ einfach. Wir sind bewusst mit einem niederschwelligen Format unterwegs. Das heißt, die meisten Schulen, die damit anfangen, suchen sich zwei Handlungsfelder. Das kann zum Beispiel Neugestaltung des Schulhofes sein oder Einführung eines Seminarfaches, ein kleines Projekt. Das hängt auch mal sehr von der Schulform ab. Ich kann von einer einzügigen Grundschule, also die nur eine Klasse pro Jahr hat, nicht das gleiche erwarten wie von einer Gesamtschule oder einem großen Gymnasium, die 5, 6 Klassen parallel haben. Und das ist einfach ein Fakt. An diesem Projekt, an diesem Thema müssen diese Schulen dann in meisten Bundesländern 1 Jahr, in einigen Bundesländern 2 Jahre arbeiten. Das wird dann durch eine Jury extern evaluiert und dann werden diese Schulen ausgezeichnet. Wir haben momentan in Deutschland rund 900 Nachhaltigkeitsschulen, die ausgezeichnet worden sind im letzten Durchgang, die dann arbeiten. Wir sind weltweit gesehen das größte Netzwerk. Es gibt eben diese Eco-Schools von der FI. Das ist die Mutterstiftung, die sitzt in Dänemark und haben knapp 50 Nationen, die in dem Projekt drin sind. Und nach diesen niederschwelligen Ansätzen kommt meist ganz viel mehr. Also das kann von bis gehen. Ich habe eine Schule vor Augen, die haben aus einer Betonwüste von Schulgelände ein komplettes Biotop geschaffen, mit Bäumen gepflanzt, mit Teich angelegt. Also ganz viel Unterstützung natürlich durch den Schulträger und dann aber auch viel Arbeit durch die Lehrkräfte und eben auch vor allem durch die Schülerinnen und Schüler, die dann eben dran weitergemacht haben. Oder die dann Konzept zur Mülltrennung angefangen haben oder Windräder auf dem Schulgelände aufgestellt haben, Biotope geschaffen. Da ist eigentlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Einzige Maßgabe, es muss im Bereich Nachhaltigkeit liegen.
Mhm. Ja, spannend. Tatsächlich so eine Art Biotop auf dem betonierten Schulhof hatten wir damals auch. Die Grüne Insel hieß das bei uns. Es war aber schon angelegt, bevor ich da anfing. Und das war auch ganz toll. Es war einfach bepflanzt und ein paar Bänke und Wege darüber. Das wurde auch sehr viel genutzt. Und stimmt, da musste sich auch mal dann eine Klassenstufe irgendwie in dem Jahr dann drum kümmern, irgendwie ab und zu oder so. Das war eigentlich auch eine richtig schöne Sache.
Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch erinnern. So ein grünes Klassenzimmer hatten wir tatsächlich zu der Zeit. Das haben verschiedene Jahrgangsstufen dann gemeinschaftlich gestaltet und letztlich auch gepflegt, ja, wie du sagtest, Jana. Und da baut man ja auch, finde ich, Kompetenzen auf, die einen so ein bisschen anders nochmal an Themen ranbringen und einem ja auch helfen vielleicht für andere Kontexte. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Jetzt sind wir ja schon eigentlich so ein bisschen konkreter eingestiegen. Genau, also gerne einfach nochmal so ein paar Beispiele aus der Praxis, die Sie uns aufzeigen können. Vielleicht auch so im Hinblick wirklich auf verschiedene Altersstufen bezogen und auch verschiedene Schulformen, dass man da einfach nochmal so ein bisschen größeren Blumenstrauß sich drunter vorstellen kann.
Tatsächlich ist das, was man in den Schulstufen leisten kann, teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt Projekte, die sind an Gymnasien angegliedert gewesen und das identische Projekt an einer Grundschule. Und beim Gymnasium, die sind dran gescheitert und die Grundschülerinnen und Grundschüler haben das ohne Probleme hingekriegt. Das finde ich immer wieder sehr spannend, dass man im Vorfeld denkt, ja, das ist vielleicht für die Grundschüler zu viel. Und dann kommt da plötzlich so eine kleine zweizügige Grundschule um die Ecke, setzt das um mit vollem Erfolg. Und nebenan, das Gymnasium muss dann aufgrund von verschiedenen anderen Punkten dann sagen, okay, wir haben es dieses Jahr nicht geschafft. Um bei Projekten zu bleiben, wie gesagt, es ist alles möglich. Eine Grundschule vor Augen, die machen das wirklich mustergültig. Die haben einen richtigen Schulbauernhof aufgebaut mit alten Nutztierrassen.
Auf dem Schulgelände?
Auf dem Schulgelände.
Ach,
das heißt, die Versorgung der Tiere obliegt den Viertklässlern. Die Erstklässler machen die Aussaat. Ich meine, die zweite Klasse sind in dem Fall dann beim Schulwald mit dabei, den zu pflegen und wieder aufzuforsten, weil man da feststellte, dass da so ein paar Bäume einfach in den letzten Jahren abgängig waren und dann eben nachgepflanzt werden musste. Einige kümmern sich dann um das Gießen. Das ist eine Möglichkeit. Da ist das alles auf dem Schulgelände. Da habe ich parallel noch eine Gesamtschule, das heißt eben Klassen 5 bis 13 auf dem Schirm. Die haben auch einen Schulbauernhof, aber da haben die Problematik, dass die landwirtschaftlichen Flächen von denen ungefähr 500 Meter von der Schule entfernt sind. Da ist dann die Problematik, vor allen Dingen im Sommer die Betreuung hinzukriegen. Das heißt, das wird auch gemacht, aber dort sind dann eben Schülerinnen und Schüler bereit, in den Sommerferien sich Dienste einzuteilen und dann jeden Tag dorthin zu gehen und wenn es notwendig ist, dann eben das Regenwasser, was aufgefangen wird, mit Gießkannen und Eimern dann zu diesem Schulacker zu bringen und dort dann zu gießen. Also auch diese Variante hat man.
Das
andere
natürlich
gehen
toll.
Ganz stark in dieses Recycling rein.
Mhm.
Und im Prinzip, ich habe eine Schule vor Augen, die haben sich zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, eine Gendatenbank von Tomatenpflanzen anzulegen. Ich glaube, die haben mittlerweile über 150 Tomatensorten in ihrem Fundus, die sie entsprechend entwickeln. Das ist dann in dem Fall eine freie Schule. Da ist dann der eine Lehrkraft absolut hinterher gewesen und die haben die Raritäten, die man fast nirgendwo kriegt, dort dann eben einmal als Saatgut, aber vermehren die auch und geben das Ganze ab. Eine weitere Schule, eine berufsbildende Schule, die viel eine Berufsorientierung macht, die haben mittlerweile über 50 alte Apfelsorten in ihrem Fundus, die die dann eben vermehren und dann eben auch für Schulprojekte abgeben. Das sind dann eben Jahrgangsstufen 9, 10, die da hingehen, plus eben die äquivalenten Schulformen der berufsbildenden Schule, das heißt Berufseinstiegsschule, die dann eben Hauptschulabschluss machen werden, die dann mit diesem Thema arbeiten.
Mhm. Spannend. Okay, also das klingt alles richtig toll. Ich wünschte, sowas hätte es viel mehr auch bei mir gegeben. Also genau, das waren jetzt viele konkrete Beispiele. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen rauszoomen. Also die UNESCO hat ja eigentlich so 5 große Handlungsfelder für BNE mal definiert. Und das war zum einen ganzheitliche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen, Kompetenzentwicklung bei Lehrenden, Stärkung und Mobilisierung der Jugend. Ich glaube, das ist alles relativ selbsterklärend. Aber ganz interessant fand ich Förderung nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene und politische Unterstützung. Was hat es mit den beiden Punkten denn so auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen?
Generell haben wir die Situation, dass natürlich das Thema BNE einmal auch auf der politischen Ebene in den Ministerien das relativ große Bewegung gekriegt hat. Wir haben mittlerweile auch BNE erlassen in einigen Bundesländern, andere arbeiten daran. Wir haben zunehmend mehr Schulen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch interessieren. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel für Niedersachsen, unser aktuell größtes Bundesland, so sehe, da waren in den letzten Jahren ungefähr von 350 Schulen, die mitgearbeitet haben im Projekt, sind mittlerweile auf knapp 500 hochgegangen. Andere Bundesländer, die bisher noch gar nicht mit dabei waren, haben sich da auch mit integriert und nehmen das Ganze auch mit rein. Und da bleibe ich bei der politischen Ebene. Man merkt auch, dass es eben bei den Schulen mehr Unterstützung gibt, dass mehr Politikerinnen und Politiker auf die Schulen zugehen mit Projekten, mit Projektideen und dass das Ganze auch wahrgenommen und eben auch gefördert wird, also dass da ein Interesse vorhanden ist, dass zum Beispiel Flächen zur Verfügung gestellt werden. So lapidar ist, wenn eine Schule sagt, wir würden gerne einen Schulwald haben, klingt das ja erstmal gut, aber man braucht die Fläche, damit man ihn aufforsten kann und die muss der Schule dann ja auch für 20, 30 Jahre mindestens zur Verfügung stehen. Das geht nur mit politischer Unterstützung.
Und diese nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene, bedeutet das, dass dann zum Beispiel diese BNE-Projekte auch über die Schule hinaus wirken sollen? Oder was versteht man darunter?
Das ist immer der Wunsch. Die Bildung hat ja immer den Ansatz, dass wir versuchen, auch die nächste Generation zu entwickeln. Ich bin selbst forstliche Lehrkraft von meinem Grundverständnis her. Für mich ist dieses Thema Nachhaltigkeit und Denken Generationen was ganz Normales. Das ist etwas, was wir in jeder Lehrveranstaltung drin hatten, mit der multidimensionalen Waldnutzung und Co. Jetzt haben wir die Situation, dass wir natürlich auch das lokal am besten ändern können, auch über die Kinder. Das ist ja immer so ein Fazit, was man auch aus den Schulen hört, dass man einen guten Unterricht gemacht hat, dass die Kinder, die heranwachsen, auch sehr zufrieden waren und dass teilweise dann auch von Eltern dann der Punkt kommt, ja, meine Tochter, mein Sohn, die quengeln jetzt, ich soll das und das machen. Das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die man irgendwie da drin hat. Und das Spannende ist, meistens kommt erstmal so ein Ansatz, der in die Richtung geht, möchte man eigentlich nicht oder man fühlt es dann so ein bisschen kontrolliert. Wenn die Auseinandersetzung aber dann auch aufzeigt, was BNE alles ist, also was noch damit verbunden ist in der Mehrdimensionalität, das ist eben nicht nur die eine Dimension Ökologie, sondern auch Ökonomie, Soziales, Kulturelles, in Niedersachsen im Übrigen auch Politik, Religion und Werte und Normen, dann kommt man auf ganz andere Ebenen. Das Spannende ist, dass ich das schon relativ häufig erlebt habe, wenn man sich dann solche Prozesse langfristig ansieht, wie dann auch die Denkmuster sich ändern, wenn das einfach so ein wichtiger Teil von Schulkultur ist, dass dann auch alle Beteiligten von Schule, das heißt die Eltern, die Lernenden, die Lehrkräfte und eben auch die Schulträger mit Politik, so eine andere Ebene einnehmen und das Ganze auch dann bei der Schule extrem fördern und auch bewusst wahrnehmen und ja, das auch begrüßen.
Ja, schön. Das ist natürlich der Idealfall.
Ja, mich würde an der Stelle auch direkt mehr interessieren, weil Sie ja jetzt doch so ein paar AkteurInnen in dem Kontext benannt haben. Was ist denn nach Ihrer Erfahrung so die häufigste Variante? Also welche Personen oder Personengruppen initiieren denn diese Projekte zumeist? Also von wo kommt da der Ansatz oder ist das ganz unterschiedlich?
Hätten Sie mich diese Frage vor 7 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, von Schule sind es meistens Lehrkräfte. 2021 auch schon 2020 gab es da einen ganz krassen Wechsel. Ich habe noch Beratungsgespräche vor Augen. Da ist mir eins besonders im Gedächtnis geblieben, weil das war so spannend, weil die Lehrkräfte überhaupt nicht zu Wort kamen. Also vorher sah es immer so aus, ich wurde angerufen, komm mal her zur Beratung. Da hat man eben so ein paar hochmotivierte Lehrkräfte gehabt, etwas skeptische Schulleitung und meist etwas griesgrämig guckenden Hausmeister, der Sorge hatte, was er jetzt schon wieder in Laub wegmachen muss.
Ja, den hatten wir auch.
Das alte Bild.
Genau, auf einmal saßen dort plötzlich Schülerinnen und Schüler mit einer unheimlichen Motivation. Ich habe so ein Gespräch vor Augen, da saß der gefühlt ganze Schülerrat, die Umwelt AG, also da habe ich bestimmt 20, 30 Schülerinnen und Schüler vor mir sitzen gehabt. Die hatten tolle Ideen, die hatten Forderungen, die haben das auch abgeklärt. Die Lehrkräfte haben sich nur hektisch Notizen gemacht und haben dann die Aufgabe gekriegt, das auch zu klären. Und das Spannende war auch, da auch der Hausmeister eine ganz andere Reaktion hatte, wie sonst, wenn er eben mit dem Kollegium zu tun hat, sondern eben von den Lernenden, weil er dann auch gleich sagte, ja, helft ihr auch mit bei dann Hofdienst und so etwas. Und dann Feuer und Flamme. Und das Tolle ist, wenn man solche Projekte sieht, also diese Ideen, die dann so 2020 zum Beispiel entstanden sind, die wurden 2022 ausgezeichnet, die habe ich dann auch selbst noch bewertet, weil man sieht, was dann auch gemacht wurde. Und ich habe eine Schule vor Augen, da gab es einen Wahnsinnskampf, also wirklich auch mit Hausmeister, der einfach Sorge hatte um seine Ausfahrfläche für einen Aufsitzrasenmäher. Und die haben ein ganz tolles Projekt aus dem Boden gestampft, Lernende und Lehrkräfte zusammen. Das wurde international dann auch mit dem ersten Preis ausgezeichnet für innovative Bildungskonzepte. Das waren Schulbiotope, was sie angelegt haben, mit einer ganz großen Strahlweite.
Total spannend, wie man dann doch an einem Strang ziehen kann, ne, wenn da so unterschiedliche Parteien, sage ich mal, zusammenkommen. Aber vielleicht gehen wir da wirklich nochmal rein, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch immer mal wieder so auf Hindernisse stößt. Also ganz konkret, wenn jetzt die EntscheiderInnen, also Schulleitung beispielsweise, den Weg zur Umweltschule oder Nachhaltigkeitsschule nicht gehen möchte oder sich bei so Projekten querstellt, man sich aber als, sei es Lehrkraft, sei es Schülerin oder Elternteil, ja irgendwie trotzdem für diese Themen an der Schule einsetzen möchte. Was gibt's da so für Möglichkeiten? Und vielleicht können Sie da auch so ein bisschen Ressourcen empfehlen oder externe Kooperationspartner, auf die man zurückgreifen kann.
Also ganz grundsätzlich ist natürlich für mich mal der erste Ansatz, was ich auch den Schulen sage. Wir müssen uns als Lehrkräfte einfach klar machen, was können wir verändern? Wenn jetzt die Schulgemeinschaft sagt, so die Heizung ist schlecht oder die Fenster müssen ausgetauscht werden, dann hat die normale Lehrkraft gar nicht die Möglichkeit, groß mit den Entscheiderinnen und Entscheidern zu sprechen, weil das sind in der Regel die Schulträger, das ist der Schulausschuss. Mit denen darf dann die Schulleitung sprechen und sonst niemand. Wer diese Hierarchie umgehen möchte, kriegt meistens dann eben auch beamtenrechtlich zurecht erstmal eine kleine Rüge. Das heißt, die Fokussierung geht für mich immer auf das, was wir als Lehrkräfte und auch Lernende ändern können, tatsächlich angehen können. Das ist in der Regel das eigene Unterrichtsgeschehen. Das sind Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Schulgelände mit entsprechender Genehmigung. Da muss man dann auch vor allen Dingen meistens Hausmeister mit im Boot haben, vorher mit besprechen. Und dann natürlich die Schulleitung hat immer da die ganz große Sorge mit den Kosten. Da muss ich tatsächlich sagen, hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Stiftungen, die so etwas finanzieren und auch die Europamittel verändert. Also eine Schule kam mal auf mich zu und sagte, Mensch, wir brauchen Unterstützung. Es gibt Europamittel für die Schulhofneugestaltung im Sinne von BNE. Da brauchen wir mal eine Stellungnahme. Habe ich damals geschrieben. Diese Töpfe, das kennen in der Regel dann eben die Schulträger. Manchmal hat man da vielleicht die Sorge, dass bei solchen Ausschreibungen dann die Texte vielleicht noch nicht auf Deutsch vorhanden sind, sondern eine erste Ausschreibung erstmal auf Englisch, dass manche dann die Sorge hat, da was zu machen oder ähnliches. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber es gibt auch genug deutsche Stiftungen, die entsprechend was machen möchten. Da muss man eben die lokale Kultur kennen und das Ganze dann auch mitnutzen. Aber ich habe es auch schon erlebt bei einem Projekt, da wurde dann beantragt, ich glaube 8.000 Euro waren es damals und dann kam von der Stiftung die Reaktion, wir finden das Projekt so toll, wir möchten 14.000 geben.
Wow, oh, das ist natürlich eine nette Überraschung.
Ja. Ich kann sagen, das ist ja der Best Case, oder? Ja, total spannend, aber gibt es da vielleicht irgendwie so eine Art von Verzeichnis oder irgendwie eine Möglichkeit, sich da konkreter zu informieren?
Ja, gibt es. Es gibt tatsächlich auf Bundesebene Stiftungsdatenbanken, wo man auch das Thema sieht, wo man lokal gucken kann. Manchmal kommen auch die Stiftungen auf die Menschen zu und es gibt in einigen Bundesländern auch schon BNE-Fachberatungen. Niedersachsen zum Beispiel hat das für die allgemeinen und für die berufsbildenden Schulen. Andere Bundesländer gehen da gerade in die Entwicklung von entsprechenden Konzepten rein. Aber das hat man natürlich auch als Schule als Möglichkeit. Und das ist dann der nächste Punkt. Manchmal müssen die Lehrkräfte einfach auch ein gewisses Durchhaltevermögen haben, um dann eben zu überzeugen. Oder es hilft auch, wenn natürlich von außen jemand drauf guckt und das Ganze dann eben kommentiert oder eben mit Schulleitung bespricht, weil der Blick von außen ist meist nochmal etwas anderer. Das hilft dann ganz oft.
Das ist ja aber jetzt auch wieder ein klassischer Fall von Bildung ist Ländersache, ne? Ich meine, im Prinzip wird das Ganze ja auch sehr stark vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt, aber es kommt jetzt nicht mal von ganz oben, sage ich mal, die Ansage hier, gewisse Standards müssen erfüllt werden oder wir wollen so und so viele Nachhaltigkeitsschulen pro Bundesland oder irgendwas. Das ist schon dann wieder rein auf Länderebene wahrscheinlich, oder?
Ja, ganz genau.
An der Stelle auch nochmal nachgefragt, einfach damit wir so ein besseres Bild davon haben, von welchem Zeithorizont spricht man denn? Also von, sage ich mal, der Idee einer BNE-Maßnahme, die man umsetzen möchte, bis die dann tatsächlich zum Leben erweckt wird? Oder ist es auch sehr individuell?
Das ist standortspezifisch. Also es gibt Schulen, die haben mit etwas angefangen. Da lief es dann im Prinzip in der nächsten Woche schon. Es gibt Schulen, die haben mit einem Projekt angefangen und haben 10 Jahre gebraucht, bis sie es umgesetzt haben. Das hängt natürlich auch sehr vom Projekt ab. Manche Sachen brauchen halt einfach auch Zeit und natürlich auch die Örtlichkeit. Also es gibt Regionen, da können die Schulen sich jedes Jahr auf Fördermittel von Stiftungen in Höhe von 400.000 Euro bewerben, die auf 3 lokale Schulen verteilt werden. Okay. Ja. Es gibt Regionen, da kann man froh sein, wenn man 500 Euro bekommt.
Ja, ich meine, für die Lehrkräfte ist das ja wahrscheinlich auch oft eine, also viel bei solchen Projekten eine mehr oder weniger ehrenamtliche Sache, die sie on top machen, oder? Oder wird das auch wirklich vergütet, wenn ich mich für sowas quasi außerhalb meiner bezahlten Unterrichtsstunden engagiere?
Es gibt ja diese ominösen Anrechnungsstunden. Die werden in jedem Bundesland sehr unterschiedlich kalkuliert und auch je Schulform unterschiedlich kalkuliert. Das heißt, ein- oder zweizügige Grundschule, die generiert vielleicht ihre 2, 3 Anrechnungsstunden für das gesamte Kollegium. Und da ist dann schon die Schulleitung drin, die mit mindestens der Hälfte ihrer Zeit Stundenplan, Schulleitung und Co. alles macht. Und dann haben wir vielleicht Berufsschule, die dann eben deutlich mehr hat. Und ich habe alles in den letzten Jahren erlebt von einer Kollegin, die gar nichts dafür kriegt, die, genau wie Sie es sagen, das ehrenamtlich macht. Und dann eben aber auch Schulen, wo ein ganzes BNE-Team mit Anrechnungsstunden und Co. ausgestattet wurde, weil die Schule auch einfach so groß ist. Und parallel der Schulleitung das auch wichtig ist, dass also auch ein Schulleitungsmitglied als BNE-Ansprechperson berufen wurde, eine weitere Person in Funktionsstelle vorhanden ist. Das sind natürlich dann absolute Luxussituationen. Ja. Die haben auch eine ganz andere Schlagkraft als so eine Einzelperson, die das eben nebenbei noch machen muss.
Ja, das kennt man ja von sich selbst. Wenn man irgendwie mit den notwendigen Ressourcen gut versorgt oder ausgestattet wurde, dann kriegt man da auch einfach anders PS auf die Straße, um es mal ganz platt zu sagen, ja. Das ist ja irgendwie ziemlich nachvollziehbar, finde ich. Und wenn da auch so eine gewisse Wertung oder Wertschätzung einfach dann gegenüber dieser Thematik des Projekts und der Arbeit, die man da reinsteckt, dahinter steht, dann ist es auch nochmal, finde ich, eine ganz andere Geschichte.
Absolut.
Sie interessieren sich jetzt aber auch nicht nur für einzelne Schulabschnitte, also jetzt Grundschule oder weiterführende oder so, sondern vor allem für ganze Bildungsbiografien, wie Sie es im Vorhinein nannten. Das fand ich mir ganz spannend. Also wirklich quasi von der Grundschule bis hin zur Berufsausbildung. Gibt es da dann irgendwie bestimmte Nachhaltigkeitsprojekte, nenne ich es jetzt mal, oder irgendwie Initiativen, an die man sich wirklich über diese verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen hinweg beteiligen kann und vielleicht auch selbst weiterentwickeln kann in diesem Rahmen?
Ich habe da einen Blick nach England einmal rüber. Für mich beginnt die Bildungsbiografie mit dem Kindergarten. Das ist in Deutschland, sagen wir natürlich Kindertagesstätte. In über 30 Ländern der Erde oder 40 Ländern der Erde heißt das Kindergarten, bedingt eben dadurch, dass es so ein Erfolgskonzept seiner Zeit war. Und wenn ich das so sehe, vergleiche die klassischen Kindergärten, zum Beispiel Waldkindergärten. Also mein Sohn war im Waldkindergarten, hat da schon ganz andere Kompetenzen mitgenommen und mitgekriegt und auch andere Freiheit erleben können. Und ich hatte vor einigen Jahren auf Bitte des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Tagung des FAO Global Forest Education Project mitgewirkt und da auch eine kleine Publikation platzieren können. Und da hatte ich mich mit Kollegen aus England unterhalten, die eben unseren Waldkindergarten aus Deutschland übernommen haben und daraus die Forest Schools, also die Waldschulen, noch geschaffen haben. Mhm, das heißt, cool. Dort geht es eben weiter und das ist hochspannend, wenn man sich das anguckt, wie bei denen zum Beispiel auch Inklusion gelingt. Weil der Wald an sich ist erstmal nicht als Spielplatz für Kinder geeignet, auch nicht für Heranwachsende. Und wenn ich dort Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen habe, dann haben die erstmal ihre Herausforderung. Und das Spannende der Forschung ist im Prinzip, dass man festgestellt hat, dass dort die Inklusion sehr viel stärker Schülerinnen und Schüler gesteuert läuft und nicht so sehr Lehrkräfte gesteuert, wie bei uns in Deutschland das vielfach kritisiert wird von entsprechenden Forschenden. Und diese Kooperation, ich habe ein paar Schulen vor Augen, die auch hier in Deutschland, wo zum Beispiel berufsbildende Schulen mittlerweile angefangen haben, mit der Berufsorientierung in der Grundschule, weil die sagen, A, wir haben sowieso das Thema im Sachkundeunterricht und B, die Kooperation macht ja auch Sinn, weil da haben wir auch Interessen und
ja, total.
Eine Ausrichtung und die brauchen auch ganz viel Unterstützung. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Abfrage gemacht von Lehrkräften, welchen Partner wünscht ihr euch, also allgemeinbildenden Schulen, welchen Partner wünscht ihr euch denn eigentlich im Lehrkraft-Lernort-Pädagogen-Pädagogin-Tandem? Also Lehrer Förster-Tandem in der Waldpädagogik, dann eben auf den Lernort, also außerschulischen Lernort fokussiert. Und die Antwort war Berufsschullehrkräfte. Und das ist ja genau der Punkt, wenn die zu uns kommen, dann haben die ja schon eine Bildungsbiografie hinter sich. Und wenn ich das Thema Nachhaltigkeit behandeln möchte, dann muss ich auch diese verschiedenen Jahrgangsstufen bedenken und auch die andere Entwicklung. Jonathan Haidt, ein amerikanischer Psychologieprof, hat das unlängst publiziert. Er hat mal abgefragt bei Älteren, also ich bin Jahrgang 79, also in meinem Jahrgang, wann hat man so Selbstständigkeitserfahrungen gemacht, dass man selbst unterwegs sein durfte. Das war damals in der Regel 5, 6, 7 Jahre. Er hat dies Gleiche bei seinen aktuellen Studierenden abgefragt und die waren schon 7, 8 Jahre später dran, dass die überhaupt Selbstständigkeit erfahren haben. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, weil das auch mit BNE verknüpft wird und dieses Erfahren der Umgebung, Sie hatten das vorhin gesagt, das Aufwachsen im ländlichen Bayern, das haben wir vielfach ja mittlerweile gar nicht mehr, dass diese Erkundung des Nahumfeldes erlaubt ist, weil die Natur vielfach auch mit Gefahren in Verbindung gebracht wird von vielen Eltern. Zeckenbisse mit entsprechender Krankheitsfolge, Stürze, Armbrüche und Co. Und da bin ich dann wieder bei Konrad Lorenz. Nur das, was wir kennen, können wir lieben. Nur was wir lieben, werden wir schützen. Und wenn wir auf der ökologischen Dimension sind, ist das natürlich schon ein großer Punkt, den man auch bei diesem Thema berücksichtigen muss. Wir müssen auch diesen Mut schaffen. Wir müssen die Lehrkräfte unterstützen. Und wir müssen auch das gemeinsam denken. Und was ich so interessant finde, in einigen Regionen Deutschlands haben sich in den letzten 2 Jahren ganz, ganz starke Netzwerke allgemeinbildender Schulen zum Thema BNE gegründet, in Kombination mit Berufsbildnern. Das heißt, dass die wirklich zusammenarbeiten von der Grundschule bis hin eben zum Ende der Schullaufbahn, um dann eben auch dieses Thema festzufahren. Ich habe da jetzt im April diesen Jahres einen Vortrag bei einem Netzwerk gehalten, was die machen, war bombastisch und eine ganz tolle Institution.
Und es ist ja auch total sinnvoll. Also ich meine, klar gibt es, wenn man ein Kind ist, ja auch irgendwie so Berufswünsche, die ein bisschen absurd sind, aber oft ja, weil man irgendwie auch so wahnsinnig limitiert ist, finde ich, in dieser Vorstellung, was es überhaupt für Berufe gibt da draußen. Und das finde ich eigentlich total schade, dass es oft dann plötzlich bist du so 16 bis 18, heißt so, ja, was willst du jetzt werden? Wo du denkst, mir wurde bisher gar nicht so viel an die Hand gegeben. Ich weiß irgendwie gar nicht so, was es da draußen gibt, außer 5000 Studiengänge und was weiß ich. Also dieses Thema wirklich, es klingt vielleicht erstmal merkwürdig, aber schon in der Grundschule quasi mitzudenken und zu sehen, okay, wo sind denn die Interessen der Kinder? Denn oft ist es ja doch auch so, dass gewisse Neigungen, die man schon mit 6 bis 10 oder was hat, also sei es die Arbeitsweise, ob man gerne im Team arbeitet oder alleine oder halt wie in der Natur man sich fühlt und so weiter, dass das ja Dinge sind, die eigentlich mehr oder weniger im Laufe des Lebens sich nicht mehr so stark ändern, ne? Wo man auch viele Ansätze schon findet, wirklich um die später hoffentlich auch in eine gewisse Branche reinzubringen, die auch nachhaltiger ist, als viele Berufsbranchen heutzutage noch sind.
Und was ich so spannend fand, war eigentlich auch, dass es ja wahrscheinlich für beide Seiten, also wirklich für so die ganz kleinen Schuleinsteigerinnen, wie auch dann für die BerufsschülerInnen, wahrscheinlich für beide Seiten so eine ganz besondere Art der Selbstwirksamkeit schaffen kann, wenn man dann auf solchen Themen und Projekten zusammenarbeitet.
Absolut. Also ich habe ein Beispiel vor Augen, da haben Berufsbildner und Grundschulkolleginnen einen Waldlehrfahrt zusammen mit den Lernenden angelegt. Das war ein riesiges Projekt mit Antragstellung, mit Gesprächen, mit den Forsten, dass diese Flächen dann genutzt werden können. Das war aber total erfolgreich und die haben einen riesen Spaß gehabt daran. Also sowohl die Berufsschülerinnen und Schüler als eben auch die Grundschülerinnen und Schüler. Mhm. Das sind ja genau die Projekte, die dann hängen bleiben. Das sind Dinge, die man nochmal vor Augen hat. Also ich habe selbst auch noch die Baumpflanzungen aus der 5. Klasse vor Augen, die wir mitgemacht haben. Mhm. Das gerade, also ich habe immer die Lernortarbeit vor Augen, wo ich selbst noch in dem Bereich drin war. Ich habe viel mit Grundschulen gearbeitet und ich habe immer vor Augen in den Folgejahren, wenn eine Gruppe da hatte aus der Grundschule und plötzlich einen Schüler dabei, meistens Jungs, der dann sagte, ich war letztes Jahr schon mal mit dir unterwegs. Der hat die Klasse ja mit Sicherheit nicht wiederholt, weil er jetzt der absolute Überflieger ist. Aber das, was der am Lernort mitgemacht hat, was wir gemacht haben, was teilweise hochkomplex war, das konnte er alles ein Jahr später wieder abrufen. Das hat er drin gehabt, das waren nur meine Co-Lehrer, die haben mich immer unterstützt. Und das war einfach eine total spannende Erfahrung, wo ich immer gesagt habe, das ist ein anderes Lernen. Und meine eigenen Schülerinnen und Schüler müssen auch BNE und Umweltbildung in einem Modul im Unterricht arbeiten und in einem Lernfeld und haben da in der Vergangenheit immer wieder auch die Aufgabe gehabt, dann einen Waldaktionstag für 3. Klassen, für 7. Klassen und Co. zu organisieren. Ich fand es immer total spannend, wenn man dann mit den Lehrkräften gerade der 7. Klassen gesprochen hat. Da kam dann immer ein Schüler mindestens, wo gesagt wurde, Mensch, hast du XY gesehen? Ja, wie der sich einbringt, der hilft auch anderen Klassen. Und wenn man nachfragt, dann sind es oft die Lernenden, die in der Schule nicht unbedingt positiv auffallen, wenn sie auffallen. Und dann in der Situation plötzlich bei solchen Aktionen total aufblühen und mitgehen und dann es einfach auch genießen. Und umgekehrt habe ich auch sehr viele, bei mir in der Ausbildung, sehr viele Studienabbrecherinnen, Abbrecher dabei, die dann eben erstmal die Ausbildung machen, durch das sehr viel nach draußen verlagert Unterrichten, sehr auf Nachhaltigkeit. Das ist bei uns, das ist eine Grundgeschichte. Ohne das geht es bei uns im Beruf nicht. Kommt es dann eben auch dazu, dass die nochmal einen ganz anderen Bezug kriegen. Und ich habe eine ganze Reihe von Biografien vor Augen, die danach ein Studium wieder aufgenommen haben und das erfolgreich beendet haben.
Wie schön.
Ja, vielleicht geht es da auch viel um Zugang, denke ich, zu Themen oder zu Lerninhalten. Denn wahrscheinlich haben wir alle dieses theoretische Wissen oder auch mal Tests vorgenommen, welche Lerntypen wir denn sind und was denn vielleicht auch Lernumgebungen oder auch einfach Lernstrategien sind, wie man sich Sachen gut draufschaffen kann, mal unabhängig von, sage ich mal, linearem Geradeauslernen und Frontalunterricht im Klassenzimmer. Und das zeigt sich ja eigentlich, wie Sie es jetzt so schön an den Beispielen geschildert haben, dann in der Praxis, dass das offensichtlich nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern da wirklich auch einfach unterschiedliche Talente, Stärken, vielleicht auch Persönlichkeitsanlagen dann einfach anders gefördert werden in so einem neuen Kontext und da jemand wirklich so aus sich herauskommen kann.
Das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Ich sagte es ja eingangs schon, ich arbeite historisch relativ viel und aus Interesse. Und wenn wir jetzt mal so gucken, wir haben ab 1750 in deutschsprachigen Texten der Naturlehrer solche Aussagen wie die wesentlichen Probleme unserer Zeit sind, die Menschen essen zu viel Fleisch, sie schmeißen zu viele Sachen weg, statt sie zu reparieren, leben zu schlecht isolierten Häusern, die Arbeit der Frauen muss mehr geschätzt werden, man muss die Bienen, die Wespen und die Hornissen schützen, wir sind Teil einer globalen Gemeinschaft, müssen lokal handeln, also hochaktuelle Texte. Ja. Und wenn wir uns da die Empfehlung angucken für den Umgang mit den Lernenden, da geht es ganz viel hin, gib dir eine Gartenparzelle, dass sie daran arbeiten können, gib ihnen ein Bienenvolk, mit dem die arbeiten können. Also dieses Hands-on, Selbstwirksamkeit, wie Sie es vorhin gesagt haben, Erfahrungen fördern, das sind die großen Punkte, die in der Nachhaltigkeitsbildung eigentlich Standard sind und eben keine neuen Erkenntnisse. Das wissen wir eigentlich seit 250 Jahren.
Ja. Es ist so spannend, wie man dann aber doch immer nur so kleine Schritte irgendwie vorankommt, wenn man das doch alles so ganz genau weiß. Aber jetzt geht es ja eigentlich mal darum, wie können wir das so in die Praxis übertragen? Und das verbinde ich gleich mal mit einer Frage. Vielleicht mögen Sie uns auch ein bisschen so ein Zukunftsbild aufmalen. Wenn Sie sich so eine BNE-Maßnahme rausgreifen könnten, ja, die Sie sich absolut wünschen, wo Sie sagen, und wenn jetzt jemand aus diesem Podcast aussteigt, das wäre es, was hängen bleiben soll. Das ist das Thema, das alle Schulen bitte postwendend umsetzen sollten. Haben Sie da direkt was im Kopf? Was wäre das?
Was für mich immer der Punkt ist, wenn ich an Schulen bin, habe ich natürlich auch Lehrkräfte dabei, die sich gegen BNE komplett sperren. Das ist immer fatal, weil wenn wir an dem Gesamtkomplex arbeiten möchten oder müssen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe in meinen Augen, dann kann man sich dem Ganzen eigentlich nicht verwehren. Und für mich ist immer der Punkt zu sagen, BNE ist multidimensional. In diesen vielen Multidimensionen, die wir haben, da findet eigentlich jede Lehrkraft auch eine Möglichkeit, dran zu arbeiten. Mein letzter Punkt ist immer, wenn ich die letzten da habe, weise ich darauf hin, auch die Arbeit an immateriellen UNESCO-Weltkulturerben kann erstmal BNE sein.
Ja.
Und das ist dann auch der Tango, das ist die französische Baguette-Kultur, das ist vielleicht auch das Genossenschaftswesen. Ja, das sind immaterielle Weltkulturerben.
Okay, dass das Baguette-geschützt ist, wusste ich noch nicht, aber cool.
Ich habe eine Schule vor Augen, da war das auch so eine Diskussion und die kam komplett, also geweigert, eine komplette Verweigerungshaltung. Die habe ich amüsanterweise über die kulturelle Dimension gekriegt. Die haben dann ein Projekt gestartet zu dieser Kulturebene und ich war dann 4-5 Jahre später wieder zur Beratung dort. Also die hatten dann Tag der offenen Tür und plötzlich war da alles mit Insektenhotels und Vogelhäuschen. Was ist mit euch passiert? Ja, du hattest ja schon recht. Und wir sind jetzt über diesen anderen Zugang dorthin gekommen. Das ist das, was den Lehrkräften mitgebe. Wenn ich auf der Öko-Ebene nicht weiterkomme, dann ist das ein Punkt. Und der andere Aspekt, der ganz eng mit verknüpft ist, wenn ich Beratung mache mit Schulen, wo auch die Lernenden mit dabei sind. Ich lasse immer gerne am Anfang die wichtigsten Nachhaltigkeitsziele auswählen. Dann kriegt jeder 3 Klebchen. Dann mache ich so, dass die Lehrkräfte eine Farbe kriegen und die Lernenden eine andere. Das mal auswerten, weil das ist auch immer das Hochspannende an der ganzen Sache, dass da eine komplett andere Auswahl oftmals stattfindet. Und das ist eigentlich auch das Interessante. Wenn meine Lernenden ganz andere Themen gerade im Vordergrund sehen, aus Sicht der Bildung für nachhaltige Entwicklung, als ich es sehe, dann wird auch mein Unterricht gegebenenfalls als nicht nachhaltig wahrgenommen, weil ich dann die Bedürfnisse, Sorgen, Nöte und auch Ängste der Lernenden gar nicht berücksichtige. Und das führt zu ganz starker Transformation. Sie hatten vorhin schon diesen Begriff eingebracht bei den Bildungsprozessen, weil die Lehrkräfte plötzlich ins Denken kommen. Weil das meistens ist es so, ist doch ganz klar, woran wir arbeiten müssen, dieses Thema.
Ja.
Und dass das divergiert innerhalb von Kolleginnen, aber eben auch von den anderen Akteurinnen und Akteuren in Schule, also sprich unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern, das muss man eben auch berücksichtigen. Und dann werden BNE-Prozesse aus meiner Sicht auch immer wieder stärker, wenn man diesen Ansatz verfolgt.
Okay, das heißt, die Maßnahme, die Sie gerne sehen würden, wäre wirklich erstmal alle ins Boot zu holen bei diesem Thema und zu gucken, was wollen vor allem auch die SchülerInnen, was ist für die gerade wichtig, woran würden die gerne arbeiten und dann von da aus weiterdenken. Das ist doch eine schöne Idee. Ich wünschte, es wäre so einfach, das mal eben bundesweit überall einzuführen. Aber ich meine, Sie und viele andere arbeiten ja sehr fleißig daran. Und genau, vielleicht hört ihr auch die eine oder andere Person heute hier zu, die jetzt auch inspiriert ist und sagt, jo, habe ich Lust, das an meiner Schule zu machen oder an der Schule meiner Kinder oder Enkelkinder oder was auch immer, da mal was anzustoßen.
Das wäre so wünschenswert.
Ja.
Es geht relativ einfach. Ich habe es auch schon bei einem Vortrag gehabt in Bamberg im vergangenen Jahr, wo dann auch Kollegen auf mich zukamen und sagten, magst du mal zu uns kommen, ist aber ein anderes Bundesland. Solche Sachen kriegt man irgendwie.
Ja, irgendwer muss ja auch mal anfangen. Also auch in einem Bundesland, wo es das bisher noch nicht gibt, irgendwer muss halt anfangen und dann ziehen ja auch andere meistens mehr oder weniger automatisch nach.
Ja, und man kann es ja auch ganz einfach machen. Ist immer die einfachste Variante, um Nachhaltigkeit umzusetzen, ist erstmal nachhaltiges Denken zu fördern. Wie gesagt, ich habe Forstwissenschaften und Waldökologie studiert. Für mich ist das Denken im langen Zeitraum normal. Bei mir in der Familie, wir waren entweder auf der einen Seite Pauker oder auf der anderen Seite Förster. Es gab eine Phase, hat es einmal getauscht, da wurde dann die eine Seite wurden, die vorher Lehrer waren, wurden dann Förster und die andere Seite, die vorher Förster waren, wurden Lehrer. Passiert eben. Aber ich kann hier, wenn ich eine halbe Stunde fahre mit meinem Junior, stehe ich in einem Wald, den hat mein Urgroßonkel und sein Vater, also nochmal ein Ur noch mal dran, haben den als Oberförster mit begründet. Das heißt, wenn wir dort stehen, können wir das einfach sehen. Das ist für uns ganz normal. Wenn wir ein bisschen weiterfahren, es gibt noch Förstersteine von teilweise Mitgliedern meiner Familie gesetzt, die sind über 500 Jahre alt.
Wow.
Für uns ist es sehr, sehr greifbar tatsächlich. Und dieses langfristige Denken ist für viele Lernende nicht greifbar. Und ich habe vor Jahren mal gesagt, man kann mit einer einfachen Suppe, mit den Sachen, die man im Schulgarten anbaut, auch schon Nachhaltigkeit vermitteln, indem nämlich ein Jahrgang etwas anpflanzen muss, das ein anderer Jahrgang dann ernten muss. Diese Verknüpfung dann reinzubringen, dass man einfach dieses, was für Forstleute normal ist, dass man das nutzt und schützt, was von anderen Generationen gefördert wurde, dann hat man schon auch einen ganz großen Schritt getan. Das ist tatsächlich relativ einfach in meinen Augen.
Das stimmt. Ja, weil man ja doch oft so begrenzt ist in diesen Schulzyklen. Ne? Also es ist dann genau einfach in diesem Rahmen so ein Setting. Und wenn man da so eine übergreifende, so ein Gespür zumindest auch schafft und so eine übergreifende Zeitspanne irgendwie anlegt, dann macht es das irgendwie doch ein bisschen plakativer vielleicht. Mhm. Nachvollziehbarer. Spannend. Ja, an der Stelle sagen wir, glaube ich, vielen Dank für das Gespräch. Da haben wir echt einiges nochmal mitgenommen.
Ja, jetzt sehr interessant. So
in diesem ganzen Kontext. Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch lange weitersprechen. Das ist wirklich ein total interessantes Feld, auf dem Sie da tätig sind. Auch vielen Dank dafür. Machen Sie unbedingt weiter. Ja, wir beobachten es aus der Ferne sozusagen und sagen aber für heute auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns da Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein und ein bisschen was erzählen zu können.
Ja, den Kontakt zu Jens Heppers, den bekamen wir übrigens über die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung, die auch unter anderem das Programm der Umweltschulen bzw. internationalen Nachhaltigkeitsschulen, wie es ja jetzt heißt, verantwortet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr nochmal schauen, was das Ganze jetzt wirklich umfasst. Und da gibt es natürlich auch die ganzen Anmeldeformulare und so weiter, wenn ihr eure Schule da jetzt mit einbringen wollt, was natürlich super wäre. Und falls ihr tatsächlich in der Schulbildung irgendwo aktiv unterwegs seid, also das kann ja ganz unterschiedlich aussehen, wenn ihr Lehrpläne im Bildungsministerium entwickelt oder Schulbücher schreibt oder vielleicht auch Lehrkräfte ausbildet, vielleicht sogar selbst LehrerInnen seid oder eine Schule leitet, was auch immer, dann empfehlen wir euch auch noch die Seite von Engagement Global. Die setzen sich für die Verankerung von BNE in der schulischen Bildung ein und bieten da auch ganz viel Material und Unterstützung. Also auch auf die Seite könnt ihr gerne mal gehen und da ein bisschen rumstöbern. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja, und dann haben wir noch eine Verlinkung in den Shownotes und zwar aus unserem Archiv. Wenn ihr jetzt beruflich mit kleineren Kindern zu tun habt oder auch eure eigenen, sei es Kinder, Enkelkinder etc., Patenkinder noch jünger sind, dann empfehlen wir euch nämlich eine Grünland-Folge, nämlich die Nummer 49, Klein aber Öko, Nachhaltigkeit für Kinder, wo wir mit der Mitgründerin des ersten deutschen Waldkindergartens und einer Autorin von Kindersachbüchern sprechen konnten. Also auch ganz interessant an der Stelle.
Genau, um quasi die Prä-Grundschulzeit nochmal ein bisschen abzudecken. ja, also hört da mal rein oder schaut auf den anderen Seiten. Und natürlich, wenn ihr tatsächlich noch SchülerInnen seid oder vielleicht auch in der Berufsschule, auch dann, ne, wir haben jetzt gehört, der Druck muss auch manchmal von unten kommen aus der Schülerschaft. Also auch dann beschäftigt euch gerne mit den Themen und versucht das mal bei euch zu platzieren. Je mehr mitmachen und sei es nur wirklich ein kleines Projekt, desto besser.
Ja, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, wie wir heute gehört haben. Mhm. Und bei mir geht's heute mit meinem Grünfutter auch ganz fantasievoll weiter.
Oh, ich bin gespannt.
Ja. Am Anfang sieht man also so diese eher triste Schwarz-Weiß-Welt, Regen vorm Fenster und zwei Kinder sitzen, die auf dem Fußboden sitzen im Zimmer und eigentlich erst nicht so richtig wissen, wohin mit sich. Aber dann geht so ein Fenster auf, sage ich mal, zur Fantasie. Ja, sie stellen sich irgendwie was vor und das ist im Grunde der Anstoß, dass sie und die ganze Welt um sie herum sich verwandelt. Und der Autor wird dann immer mutiger, was die Farbpalette anbetrifft. Also es wird immer weiter, leuchtender, noch fantasievoller und es zieht sich so durch unterschiedlichste Naturwelten. Und das Schöne, finde ich, ist eigentlich, dass jeder da so ein bisschen was anderes reininterpretieren kann auf jede dieser Seiten und jede dieser Zeichnungen. Also das macht auch total viel Spaß, das wirklich mit Kindern einfach anzusehen, die ja grundsätzlich auf die Welt so ein bisschen nochmal mit anderen Augen sehen und einfach nochmal viel mehr auf Details achten oder noch viel mehr auf Kontext mitgeben, was da alles in ihrem Kopf, in ihrer Fantasie passiert. Und Ehrlicherweise kann das auch für Erwachsene ja an einem regen Tag irgendwie ein ganz guter Anstoß sein, sich da auch einfach mal so ein Stück weit wegzuträumen. Lohnt sich in jedem Fall, finde ich, Regentag.
Schön. Wie bist du darauf gekommen? Über dein Patenkind oder so? Oder?
Genau. War ganz beeindruckt, muss ich sagen. Und dann hat es mich bei der kleinen Mini-Recherche, die ich jetzt getätigt habe, nicht verwundert, dass dieses Buch eben mehrfach auch preisgekrönt ist.
Ja. Also ich bin sowieso bei fremden Leuten in der Wohnung immer sofort am Bücherregal.
Ja.
Aber auch bei den Kids, oder mich dann so, oh, wenn wir irgendwas lesen. Und dann ist ja oft so, dann kommen die Kinder an, drücken ihr ein Buch in die Hand, verlieren nach 3 Seiten das Interesse. Und ich lese dann weiter, weil ich denke, oh, das ist total schön gemacht, das Buch, und die Geschichte interessiert mich. Also bei Kinderbüchern, ich finde das immer so schade, dass ganz viele Menschen Erwachsenenalter keine Kinderbücher mehr lesen. Ich finde, da gibt's so, so, so tolle Bücher da draußen. Also bitte mal ein Appell an euch. Ich muss sagen, bei mir ist tatsächlich so, ich glaube, Natursachbuch und Kinderbuch sind meine meistgelesenen Genres dieses Jahr bisher. Weil ich auch sehr viel irgendwie so alte Cornelia Funke und Astrid Lindgren Bücher und sowas lese. Ja. Und liebe ich sehr. Also bitte nicht sagen, oh, dafür bin ich jetzt zu alt. Man ist nie zu alt für Kinderbücher. Nein. Sonst ist es ein schlechtes Kinderbuch. Also, ja.
Da sagst du was. Ja, man hat ja dann doch nochmal einen anderen Blick, auch einfach mit mehr Lebenserfahrung. Also meine Wahrnehmung ist, dass man immer wieder irgendwas für sich rausziehen kann. Wahrscheinlich was anderes als damals, aber irgendwas ist es.
Definitiv. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr schönen Buch. Hatte ich noch nichts von gehört bisher, aber ich habe nebenbei kurz recherchiert und die Bilder angeschaut. Und ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Also kann ich mir vorstellen, dass das eine nette Reise ist von Schwarz-Weiß zu bunten Acrylbildern. Sehr schön.
Ja, absolut. Hat ja so viele Ebenen tatsächlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich.
Super. Und dann verabschiede ich euch aus der Folge mit einer guten Nachricht. Fand ich tatsächlich ganz interessant und auch wieder hoffentlich mit sehr, sehr großem Vorbildcharakter, wenn es dann durchgesetzt wird. Denn Frankreich möchte ein Werbeverbot für Wegwerfmode durchsetzen. Über den entsprechenden Gesetzesvorschlag wurde jetzt schon in der Nationalversammlung debattiert. Besonders im Fokus stehen Modeunternehmen wie das chinesische Shein. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, oder? So sprechen zumindest die Leute im Internet, glaube ich, immer aus.
Ich glaube, ja.
Ihr habt es garantiert auch schon gesehen, ne? Diese Leute, die sagen, oh, mein Shein-Haul ist da und holen dann irgendwie 200 Kleidungsstücke aus diesem Paket raus. Furchtbar. Also ganz, ganz schlimm. Ich sehe das überall. Oder auch wenn man selbst nach Sachen sucht, wird einem das ja ständig angezeigt. Und die bieten eben extrem viele Kleidungsstücke zu sehr niedrigen Preisen an. Also bei Shein sind es circa 7200 neue Kleidungsstücke pro Tag. Pro Tag. Ich weiß gar nicht, was für Server haben die, das ist auf dieser Website.
Wahnsinn, oder?
Unfassbar. Und ich meine, wir wollen nicht nur das auf Shein schieben, es gibt auch genügend andere Unternehmen, die ähnlich verfahren, die sind halt einfach nur das Paradebeispiel. Und ja, dieses angedachte Werbeverbot, das soll jetzt bei Unternehmen greifen, die eben zu diesem extremen Überkonsum anregen. Und die Schwellenwerte, wie viele Teile pro Tag es dann quasi sein dürfen, das ist jetzt noch nicht festgelegt. Das kommt dann noch, aber es wird garantiert nicht bei 7000 pro Tag liegen, gehe ich jetzt mal stark von aus. Und dieses französische Gesetz sieht außerdem eine Umweltabgabe von bis zu 10 Euro pro Kleidungsstück vor für alle Unternehmen, die sich nicht an bestimmte Standards halten. Das wäre natürlich auch mega. Also da käme ja einiges zusammen. Denn ich meine, wir wissen alle, die Textilindustrie ist generell sehr, sehr stark umweltschädlich, verursacht 10% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase. Plus die ganze Umweltschädigung natürlich durch Chemikalien, die da verwendet werden, durch den Anbau von Baumwolle konventioneller Art, Wasserverbrauch, die Arbeitsbedingungen. Wir haben hier drüber auch schon mehrfach gesprochen. Deswegen da diesen extremen Exzess zumindest ein bisschen einzudämmen, ist mehr als überfällig. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dann auch ein Vorbild ist für andere Länder und in Frankreich überhaupt sowieso erstmal durchgeht. Die Abgeordnete, die das Gesetz eingebracht hat, die gehört übrigens der Splitterpartei Horizon, nehme ich an, also ja. Horizonte an, die tatsächlich Teil des Regierungslagers ist. Aber die linke Opposition will gerne die Kriterien für die Unternehmen näher festlegen und wahrscheinlich auch ein bisschen strenger festlegen als bisher. Und die rechte Opposition warnt natürlich hingegen davor, dass der Markt dann verzerrt würde, wenn man jetzt so ein Werbeverbot da durchsetzt tatsächlich. Also das wird bestimmt noch ein bisschen hin und her gehen, bis da am Ende hoffentlich was dann mal rauskommt. Und natürlich, ja, das Unternehmen Shein kritisierte auch das ganze Vorhaben. Und sie sagten dann, der Gesetzesentwurf schade vor allem denjenigen, die auf den Preis achten müssen. Wir wissen alle, dass man relativ günstige Mode auch einfach Secondhand bekommen kann. Dass man nicht den Anspruch darauf hat, ein T-Shirt für 3 Euro irgendwo zu kaufen. Und abgesehen davon, das T-Shirt für 3 Euro... Also es nützt auch nichts, wenn ich es günstig erstehe, aber es mir nach einer Wäsche vom Leib fällt, weil es einfach nicht hält und furchtbar schlecht. Also ich meine, Ist ja eh ein Thema, dass Mode irgendwie immer schlechter wird tatsächlich. Also ich merke das so bei Socken oder sowas, weißt du, dass gefühlt nach einem halben Jahr durchgelaufen sind und voller Löcher, das wo ich denke, das war früher nicht so.
Wie kann das sein, ja.
Dementsprechend das Ganze wieder ein bisschen auf einen etwas nachhaltigeren Pfad zu bringen und Mode zu fördern, die zumindest nicht in dem Maße umweltschädlich und konsumfördernd ist, das wäre doch mal was.
Ja, das wäre absolut was. Dann hoffen wir doch, dass es damit weitergeht, dass dieses Verbot wirklich auch kommt. Wir sind damit jetzt am Ende der Folge angelangt. Wir haben uns halt sehr viel eigentlich mit jüngeren Generationen beschäftigt. Wir sind total gespannt, ob ihr davon auch irgendwas übertragen könnt, so in euer Umfeld. Lasst es uns wie immer gerne wissen. Und jetzt habe ich ein Stichwort schon fallen lassen, nämlich Generationen. Das war jetzt aber eher zufällig, passt an der Stelle aber total gut, ist nämlich die Überleitung zu unserer nächsten Folge. Da widmen wir uns nämlich der Generationenthematik einmal ganz ausführlich und hoffen, dass ihr natürlich auch in 14 Tagen wieder einschaltet und mit dabei seid. Bis dahin, macht's ganz gut.
Ciao.